Oh, sie gehen ganz leicht kaputt. Ich muss nur hier einmal dagegen schlagen. Das kann nicht sein, es sind noch zwei Wochen. Wo ist denn jetzt die Folge? Und du hast diese ganze Reise auf dich genommen, ne? Da habe ich so viele Erinnerungen an diese Jagd nach der Folge.
Ich weiß genau, was du meinst. Dieses Gefühl, du weißt nicht, was dahinter steckt. Du kannst es nicht immer und überall hören. Und du siehst einfach nur mit glänzenden Augen überall die Verführung, die dir sagt, ich bin das Beste für deine 5 Mark, die du gerade hast.
Weil die auch bis heute noch von Leuten genannt wird. Also das ist eine der wenigen Folgen, an die man sich erinnert einfach.
Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz.
Wir sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna.
Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele,
damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum Kassette entwirren bereithalten
und los geht's.
Hallihallo zu einer niegelnagelneuen Folge vom Hörspielplatz. Ich bin heute nicht allein hier, sondern Colin ist mit dabei. Hallo.
Hallo Johanna. Freut mich sehr, dass wir heute über ein Thema reden, was für mich nicht neu ist, sondern was auch in einer kindlichen Leidenschaft liegt, aber natürlich auch bei unserem Gast, der heute dabei ist, weswegen wir ihn hier begrüßen dürfen. Ihr kennt ihn da draußen natürlich schon. Simon Kretschmer hat sich zu uns gesellt.
Hallo. Ich weiß gar nicht, ob mich die Leute kennen, weil Hörspiele, da bin ich nicht so drin. Eigentlich, da habe ich nur ganz wenige Sachen verfolgt.
Aber Jan Tenner natürlich intensiv, das hatten wir ja auf dem Sender. Wir haben jahrelang quasi damit ja auch ein Videoformat, wo wir eben die Folgen Folgen für Folgen durchgehen, in Erinnerung schwelgen, aber auch natürlich nach dem, ich sag mal, mit der Erwachsenenbrille die eine oder andere Absurdität vielleicht wahrnehmen. Aber es ist schön, dass wir das heute nochmal so richtig explizit zum Thema hier bei Hörspielplatz haben.
Auf jeden Fall, erwachsene Männer hören Jan Tenner war mir schon immer so ein Herzensprojekt tatsächlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt jemanden interessiert. Ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass das so, also zumindest eine gewisse Bubble doch noch erreicht hat und ja sogar so ein bisschen zu einer, also ich bilde mir mal ein, es hat zu einer Renaissance der Jan Tenner Stories geführt, weil ich kenne niemanden sonst, keine andere Sendung, die sich damit befasst hat und dadurch ein bisschen den Bass wieder hochgemacht hat. Ich habe die neuen Folgen aber auch noch nicht gehört, muss ich dazu sagen. Also danke. Ich habe ein paar eingesprochen, weil wir ein paar Rollen gespielt haben. Ah. Aber ja, Gregor und wir, ein paar andere Leute durften ein paar Rollen spielen. Das war ganz schön.
Ach, wie schön.
Aber ich kann nichts zur Qualität der neuen Folgen sagen. Aber die alten sind für mich als Kind total der Hammer gewesen. Und da habe ich nur schöne Erinnerungen dran. Mhm. Ich glaube, Der Punkt ist dadurch, dass wir da auch ein bisschen selbst mit denen gearbeitet haben jetzt und so und Folgen eingesprochen haben, wollen wir uns da nicht hinsetzen und die dann kritisieren.
Ja, das sollten lieber andere übernehmen.
Ja,
ne?
Wir machen uns ja auch immer lustig darüber. Dann sitzt du hier, wir saßen da hier an genau diesem Tisch und hatten übers Netz einen, der, ich nehme an, es war der Autor und gleichzeitig der Regisseur für die Folge. Und du willst die ganze Zeit so, hier, wir hatten das geschrieben. und natürlich war er das. Ne? Und dann sitzt du so und denkst, oh, das war okay, dann machen wir das so. Und du willst halt nicht wirklich kritisieren. Ja. Ne? Du bist direkt so klein mit Hut und denkst dir, nee, ich halte jetzt die Klappe. Der weiß schon, ach, was geil. Er macht. Aber man will eigentlich die ganze Zeit reinreden. Sag mal, warum muss das jetzt ein Affe sein? Warum kann das nicht einfach ein Handlanger sein? Warum muss der ein verwandelter Affe sein?
Das ist ja ein Tenner.
Ja.
Ah, okay, so, hatte ich vergessen. Also, gut, also gib mir den Text.
Gab noch kein Affenserum, oder?
Das gab's nicht. Nee, ich glaube nicht, aber im Zweifelsfall wird es innerhalb von 10 Minuten wird es entwickelt, einsatzfähig, erprobt und erfolgreich.
Der macht das immer nebenbei. Futura macht das so nebenbei, während er sich Kaffee kocht.
Aber zumindest wird dann immer noch gesagt, zum Glück hat er es geschafft, das so schnell zu entwickeln. Ja, also das ist ja nicht selbstverständlich, das stimmt. Aber ich glaube, die sind sich auch bewusst, die Macher, dass es ein bisschen, dass das auch augenzwinkern gehört wird und so. Also das ist, glaube ich, kann mir niemand erzählen, dass sie es so bier ernst nehmen.
Ich glaube, als Kind hast du diese Distanz natürlich oftmals nicht. Dann nimmst du das mit und dann ist das Science Fiction und wow, einfach eine Wundertüte der fantastischen Ideen und Logikgeschichten als Erwachsener. Das hat man dann ja auch gemerkt, dass manche Folgen altern einfach besser, wie das ist ja auch normal. Es haben nicht alle die gleiche Qualität und bei anderen ist es dann einfach zu viel. Zum Glück finden sie in einer Ecke noch irgendwie den Schlüssel, mit dem die Welt gerettet werden kann und fliegen nach Hause. Schnitt. Oder also wo man sagt, ach komm, jetzt ein bisschen mehr Liebe. Aber klar. Für die war das damals, wenn man sich da einfach zurückversetzt, die haben ihre Terminpläne, die hatten ihren Job, die hatten einfach Aufträge, für die war das wahrscheinlich auch für viele Beteiligte einfach Alltag und da muss halt sagen, ja, ich hätte vielleicht auch noch eine Woche länger dran geschrieben, aber keine Zeit, da kriege ich kein Geld, also hier ist das Drehbuch, jetzt ist der Termin, einfach mal fertig ist die Laube, Haken dran. Ne?
Ja, und dann haut Jan Tenner halt mit Handkantenschlägen irgendwelche Roboter kaputt und wundert sich noch, oh, sie gehen ganz leicht kaputt, ich muss nur hier einmal dagegen schlagen, oh, und schon lösen sich die Teile.
Ja.
Und du denkst so, hey, ja, gebt ihm aber eine Waffe. Ja. Aber er durfte nicht, ne? Ja. Lieber Handkantenschläge. Ja.
Genau.
Waffe ist wahrscheinlich, also er hat ja ab und zu auch eine Waffe, aber es ist selten. Und dann trifft er irgendwie nie.
Ja. Genau, aber die, wenn die Gegner auch nicht treffen. Das ist ja das Masters of the Universe-Phänomen. Ne? Es wird geschossen, es gibt Todeswaffen in, bei den Guten bei wie bei den Bösen. Und nicht ein einziger Mensch wird, oder Mischwesen oder wie sie auch immer zu nennen sind, wird verletzt oder stirbt gar. Das ist ja, das hat das auch immer ein bisschen eingeschränkt. So die, also über ein gewisses Level geht's dann nicht hinaus, wenn geschossen wird und du denkst, okay, irgendwie müsste es ja auch mal irgendwelche Folgen haben, die vielleicht auch bleiben. Wenn man diesen, diesen Switch so als Kind dann auch mal macht und das Gefühl hat, die sind alle zu dumm, um mit der Hochpräzisionswaffe auch nochmal irgendetwas zu treffen, was nicht tot ist, weil es, naja, gut.
Als Kind muss man doch denken, dass diese Waffen komplett unbrauchbar sind, weil in A-Team treffen sie nie. Dann hast du in allen möglichen Kinderserien Waffen, wenn sie benutzt werden, werden nie, trifft man nie. Star Wars treffen sie nie.
Ja, ne? Das ist faszinierend,
Keine Ahnung.
Man denkt, die haben die Technik, aber sie wurden nie ausgebildet, angemessen, um damit umzugehen, ne? Also.
Ich würde sagen, bevor wir jetzt komplett reingehen in die Folge, du hast uns ja auch deine Lieblingsfolge mitgebracht, hören wir gleich nochmal kurz eine Zusammenfassung, was die Antenne eigentlich ist, worum es da geht. Und dann starten wir direkt rein. Ich wollte noch mal ganz kurz Bescheid sagen für alle, die uns jetzt in der zweiten Staffel hören. Wir haben ja das Konzept ein bisschen gedreht. Wir haben jetzt nicht mehr nur Macherinnen und Macher oder AutorInnen oder SprecherInnen hier zu Gast bei uns, sondern auch Fans von Hörspielreihen. Und mit denen reden wir über ihre favorisierte Hörspielreihe. Und so kommt das jetzt, nur dass sich jetzt niemand wundert. Wollte ich das noch mal sagen, weil ich dazu auch ein paar Nachrichten gekriegt habe. So, ich würde sagen, jetzt hören wir trotzdem mal ganz kurz rein, was die Antenne eigentlich ist. Und dann gehen wir direkt rein in die Folge.
Er studiert, hat blondes Haar, ist sehr sportlich und rettet des Öfteren die Welt. Nein, die Rede ist nicht von Flash Gordon, heute geht es um Jan Tanner.
Wir wissen doch gar nicht, was sie dort drüben erwartet.
Darüber können wir uns dort Klarheit verschaffen. Wie lange brauchen Sie, Professor?
Stellt euch die Zukunft aus Sicht der 80er Jahre vor. Wissenschaft und Forschung sind weit vorangeschritten und die Menschheit steht mit außerirdischem Leben in Kontakt. Doch die da draußen meinen es nicht immer gut und bedrohen die Erde. Um den Planeten zu retten, tun sich Jan, Professor Futura, Assistentin Laura und General Forbert immer wieder zusammen.
Wir marschieren durch endlose verlassene Korridore. Hier hat sich noch niemand gezeigt.
Seien Sie vorsichtig. Wir haben gerade beobachtet, wie einige Lichter im Raumschiff aufflammten.
Bedroht werden sie von allen möglichen Wesen. Eine wichtige Rolle im Kampf spielen von Professor Futura entwickelte Seren, mit denen Menschen fliegen, sich unsichtbar machen oder auch stärker werden können.
Das Serum wirkt aber nicht immer. Die Person, die umgewandelt werden soll, muss eine sehr große Willenskraft haben, besonders für die Rückumwandlung.
Die erste Reihe des Hörspiels lief ab 1980 und beinhaltet 46 Folgen. Neu war für damalige Verhältnisse eine Handlung über mehrere Folgen hinweg. 2001 startete eine Neuauflage, sie wurde wegen schlechter Verkaufszahlen aber vorzeitig eingestellt. 2019 rief Kiddings ein Revival ins Leben, Jan Tanner, der neue Superheld, wofür immer noch neue Episoden erscheinen.
So, jetzt haben wir einen Überblick. Wir haben auch schon ein bisschen Lachen gehört, weil es fällt natürlich auf, da sind so ein paar Sachen, etwas, haben wir eben schon gesagt, etwas haarsträubend, könnte man sagen. Welche Folge hast du mitgemacht, Simon?
Du meinst, bei welchen Folgen wir gesprochen haben oder welche?
Welche, quasi, du hast eine Lieblingsfolge?
Ach so, ach
ja,
so.
Ja, ja.
Mitgebracht, Entschuldigung, ich habe mitgemacht, verstanden. Ich dachte, du meinst so, die neuen Folgen. Ich wüsste nicht mehr, welche Rolle ich übrigens da gespielt habe. Ich weiß nur, Gregor war ein Affe und ich weiß noch, ich war neidisch, weil er hat den Affen so gut gemacht, da ich dachte, fuck, der kriegt jetzt direkt einen Job oder so. Jetzt für immer die Tiergegner irgendwie in Jan Tanner sprechen. Ich habe mitgebracht das Totenschiff, was also wirklich anerkanntermaßen eine der besten Folgen ist, auch soundtechnisch, weil das ja nun mal wirklich eine Welt aus Sound ist. Und da haben sie irgendwie alles richtig gemacht. Ich habe die auch dann bei Jan Tanner, als wir die Erwachsenenwende hören, Jan Tanner, als wir die quasi angehört haben, waren wir vorher auch immer sehr unsicher, ob die auch genauso noch ist, wie wir sie in Erinnerung haben, weil als Kind ist natürlich alles immer mega dramatisch. Und dann haben wir festgestellt, doch, die ist wirklich immer noch gut. Die gibt immer noch auf der Audioebene Gänsehaut und ist auch anders als viele andere Jan Tanner Folgen, Stichwort, er muss eine enorme Willenskraft besitzen. Was genau soll das eigentlich heißen? Das Serum wirkt nicht, wenn jemand irgendwie keinen Willen, es ergibt keinen Sinn, ne?
Nicht so richtig Bock hat. So.
Genau, ja, so wenn er nur so ein Student, ich meine, vielleicht sagen die es, weil er Student ist, ne? So, der will es wirklich. Jedenfalls.
Schade, dass er eh nicht hier sitzt. Ja, Grüße gehen raus.
Ja, genau, Grüße gehen raus. Ja, was wollte ich sagen, Jan Tanner, Genau, die haben einfach die Folge gut geschrieben, die ist für sich, die steht für sich, die könnte auch ganz andere Reihe sein und andere Folgen sind lustig und unterhaltsam, aber teilweise wegen dem blöden Plot oder wegen der Idee dahinter oder so, aber hier ist einfach, das stimmt, finde ich, alles, muss ich echt sagen. Und denn man müsste, glaube ich, um die Folge erklären zu können, müsste man auch ein bisschen drumherum erklären, warum die im All sind, was die eigentlich suchen, aber die finden dieses herrenlose oder auch frauenlose Schiff und ja, jetzt will ich, darf man sowas spoilern? Wie ist das mit Hörspielplatz? Darf man hier spoilern?
Ja, ich glaube, das ist noch.
Okay, und dann entern sie dieses Schiff, ne, so dieses klassische Event Horizon, so ein Schiff im All ist immer creepy, Strom ist an, man kann da auch rumlaufen, so Lebenshaltungssysteme sind an, aber keine Menschen. Und dann sind sie da, laufen durch diese Gänge und überall hallt es auch. Und du merkst, du hast richtig so visuell, kannst du dir richtig vorstellen, dass diese Hallen so endlos sind, ne? Und dann irgendwelche Kapseln immer an den Wänden. Die beschreiben das auch ganz gut. Und die ganze Zeit, in so periodischen Abständen, gibt's so ein Stöhnen. So ein wirklich so, du hast das, glaube ich, hast du es digital?
Ich leg das hier gleich dann runter.
Was war das, Jan?
Es hörte sich an wie ein Totengesang.
Exakt, da hast du es gut nachgemacht. Und als Kind hat mir das so eine Angst gemacht. Wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ich meine, jetzt klingt halt creepy, aber du weißt ja überhaupt nichts über dieses Geräusch. Ne? Und dann später finde ich, als man herausfindet, wo das Geräusch herkommt, nämlich von einem bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Alien, das irgendwie so Schmerzen hat, dass es quasi die ganze Zeit leidet oder so. Der einzige Überlebende quasi dieses Bevölkerungsschiffs, was irgendwie voll ist mit irgendwelchen eingefrorenen Aliens. Also hat so ein richtige Lore-Background sozusagen. Total schön. Und also für mich als Kind damals total flashig. Also so diese Vorstellung, dass Aliens nicht immer nur böse sein müssen, dass die vielleicht auch einfach nur auf dem Weg von A nach B quasi ein Problem haben, in Platten oder so. Und dann hängst du da im All. Und ich weiß noch genau, dass man am Anfang natürlich denkt, das ist irgendwas Böses, irgendwas, was die verfolgt. Und dann merkst du, nee, es ist ein verwundetes Alien. Das macht irgendwas. Also das hat mir Empathie auf jeden Fall gelehrt. Und dann geben sie ihm, glaube ich, dieses Flugserum, weil am Ende muss immer irgendwo ein Serum reinkommen. Und dann schwebt er. Und dadurch, dass er schwebt, hat er diese Schmerzen nicht mehr. Nee. Vielleicht verwechsel ich das
Da vermischst du gerade die Geschichte Geheimnis des Adlers.
Oh, du hast recht.
Genau. Wo stimmt. Genau ein verbranntes Alien ist und was dann eben nur heilen kann, weil es schwebt und keinen Druck auf diese verbrannten Körperstellen. Hier ist es aber ähnlich. Das ist letztendlich der Saturn, heißt der auch eine Rolle spielt in diesem weiteren Zyklus.
Der gibt denen ein bisschen Geschichte, ne?
Genau. Und die sind halt quasi mit ihrer Alien-Rasse von ihrem zerstörten Heimatplaneten geflohen vor 1 Million Jahre. Alle sind quasi im Kryptoschlaf und nur er ist so mit Nährlösung, mit dem letzten Energiewillen irgendwie noch.
Aber er steuern muss, war das
genau,
so?
Genau, er steuert mit dem Zentralcomputer, aber da gibt's dann auch Probleme und er liegt aber quasi im Sterben, also er ist quasi mehr oder weniger tot. Er stirbt dann ja auch zum Ende der Folge tatsächlich. Aber genau, im Prinzip ist es eine Variante von dem, was du sagtest. Und ich glaube, das Besondere beim Totenschiff ist, für mich auch, wenn man, ist diese Atmosphäre und diese Horroraffinität. Weil Jan Tenner ist ja immer mit einem Bein halt wildeste Science-Fiction, Raumschiffe, Laser, fremde Welten, mit dem anderen Bein auch Fantasy, auch teilweise alberne Fantasy, auch in späteren Folgen, wo dann so, die haben so verschiedene Zyklen, aber sehr, sehr Fantasy-mäßig. Aber dieses Horror-mäßige, gerade was damals ja auch angesagt hat, Alien, irgendwelche Raumschiffe, genau wie du gesagt hast, Filmvorbilder, dass man da irgendwas kapert und denkt, was ist hier passiert? Das machen sie sehr selten. Und ich finde, in dieser Folge kommt genau diese Nuance, bilden sie auch schön ab, weil sie sich wirklich mal für Jan Tenner-Verhältnisse Zeit lassen. Das, ne, die entern das, der Hall ist da, wie du sagst, diese leeren Gänge, sie beschreiben das. Es gibt immer diese Comic Reliefs, dass natürlich Laura ist die Ängstliche, oh nein, ich muss mir die Augen zuhalten. Und Jan, der wo man wirklich denkt,
na, jetzt aber, ja,
Angst ist ihm fremd. Also ist er in einem riesigen, 1 Kilometer lang, 500 Meter breit, in einem Raumschiff, zu dem sie gezwungen werden hinzugehen und es ist das Stöhnen und es ist dunkel und er die ganze Zeit, naja, sie hätten uns ja schon längst umbringen können. Er geht mit so einem Pragmatismus und so einer Logik da rein, die diese Atmosphäre auch immer so ein bisschen killt, aber was für Kinder wahrscheinlich auch gut ist, weil du ja genau dir überlegen musst, wenn die beiden jetzt auch die ganze Zeit, oh Gott, ich habe so Angst, das sind schreckliche Fratzen und das, dann ist es irgendwann zu viel. Ja. Also brauchst du halt die Antenne, der einfach sagt, nö, hier, Aufzug, da geht's jetzt rein. Ach, das Stöhnen, naja, das klang aber nicht wie ein Angriff, sondern irgendwie, ich will jetzt wissen, wer, so und zack, vorwärts. Aber die Kombi ist schön, weil es sehr langsam diese Story aufbaut und diese Atmosphäre.
Es ist natürlich ein Kind seiner Zeit, ne? Mit der ängstlichen Laura und dem starken, männlichen Jan Tenner, der keine Angst verspürt. So würde man es heute wahrscheinlich nicht mehr machen. So würde es auch heute irgendwie ein bisschen blöd wirken. Aber ja, damals war das schon okay. Du brauchtest wirklich jemanden, der dir quasi wie so ein Elternteil gesagt hat, wird schon alles gut, keine Sorge. Mhm. Ich frage mich, wie heute die Folgen aufgenommen werden, auch weil die damaligen Folgen ja für Kinder gemacht waren. Und heute macht man es ja sowohl in der Hoffnung für Kinder, aber eigentlich primär, könnte man sagen, für diesen nostalgischen Markt der Kindgebliebenen. Und da frage ich mich, wie so die Ration ist. So, wie viele junge Leute gucken heute, hören heute noch Jan Tenner? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da viele gibt.
Ja, ob es neu, schwer zu sagen, aber wir haben ja zumindest eine neue Zuhörerin, weil Johanna, du bist eben ja mit Jan Tenner im Zuge dieses Podcasts, ne, und mit dieser Folge das erste Mal so richtig in Berührung gekommen. Wie hast du es denn wahrgenommen mit der Brille einer Erwachsenen, die diesen Kindheitsbonus halt nicht hat?
Also ich kann sagen, ich habe erstmal die erste Folge gehört, also Folge 1, das mit den Spinnen.
Ah, die ist auch gut.
Die ist wirklich gut und dachte schon so, okay. Dann habe ich die gehört, die du vorgeschlagen hast, also das Totenschiff, genau. Da habe ich mir schon gedacht, Jesus, ich weiß, warum ich das früher nicht gehört habe. Es ist wirklich gruselig. Da wusste ich natürlich noch nicht so genau, was die anderen Folgen sind. Und habe dann jetzt, ich glaube, insgesamt so 5, 6 Folgen habe ich bis jetzt geschafft. Also habe auch andere Abenteuer schon und kann das so ein bisschen besser einordnen. Und es ist natürlich nicht alles so gruselig, aber ich verstehe genau, was du meinst mit diesem sich Zeit lassen. Und es ist gruselig. Es ist ja auch quasi ein Zwischenabenteuer zwischen zwei Reisen, die sie eh machen. Auf dem Weg dahin finden sie dieses umhertreibende Totenschiff und nehmen dieses Abenteuer sozusagen mit, weil ansonsten ist ja am Ende immer nochmal hier großer Showdown und dann ist nochmal hier der Kampf und so. Das ist ja da alles nicht so richtig. Also natürlich gibt's da auch eine Katastrophe, die sie abwenden müssen, weil das dann irgendwie explodiert oder dann nicht und dann bauen sie da die Teile aus und so. Aber ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich höre die anderen, also ich habe Bock, das andere auch zu hören, aber kann mir nicht vorstellen, dass ich das als Kind gehört hätte, weil es einfach wirklich, also wirklich, wirklich gruselig ist, finde ich.
Ah, schön. Das bestätigt ja so, ne? Absolut. Dass das gar nicht so schlecht gealtert ist.
Es ist aber auch wirklich die beste, eine der besten Folgen, hängt ja immer noch von Präferenzen ab, aber viel besser wird's eigentlich nicht, weil viele andere Folgen sind wirklich eher so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da hast du dann oft so ein Monster of the Week und dann kriegen sie das entsprechende Serum und dann sind sie entweder ein Affe oder eine Pflanze oder können fliegen oder unter Wasser atmen, was halt immer gerade vom Plot gebraucht wird, hat Futura als Spritze, der alte Junkie, hat er das irgendwo schon vorbereitet, weil er es immer schon antizipiert hat, weil er der klügste Mensch der Welt ist, außer Zweistein.
Genau, aber das, der hat noch ein Unsichtbarkeitsserum und dann nochmal schnell weg.
Ja, genau.
Der Futura-Moment in dieser Folge finde ich auch grandios, weil es ist ja wirklich, wie du schon sagst, es ist so klischeebeladen, da kann man als Erwachsener oftmals nicht schwer noch so sagen, die Charaktere sind so eindimensional und natürlich, General Forbit, er ist General, er ist der stringente Army-Man, was man nicht kaputt schießen kann, ist kein Feind so, immer sofort drauf, immer nur, nein, wir haben keine Zeit, Laura. Und naja, dann haben wir natürlich noch Professor Futura, der Mann der Wissenschaft, so ein bisschen älter, der dann da auch, also sie kommen bei diesem, das ist fast schon wie Comedy aus Erwachsenen. Ja. Ich musste zumindest lachen in dieser Folge. Sie sind bei dem Totenschiff. Jan natürlich, nee, wir sind vor diesem Traktorstrahl, der uns quasi, der es unmöglich macht, dran vorbeizufliegen.
Ach, das Schiff hat sie eingefangen.
Genau, ja, das fängt sie ein. Aber auch Logik ist wunderbar. Mimo vorher, General, also die fliegen drauf zu. Plötzlich Alarm, Alarm, Alarm. Und dann kommen sie in diesen Dunstkreis dieses Totenschiffs und sind quasi gefangen. Und General Forbit fragt aus meiner Sicht vollkommen berechtigt, Mimo, wieso sind wir denn nicht daran vorbeigeflogen? Und er sagt, das ging nicht, General. Diddlit. Wir waren bereits zu schnell, um auszuweichen und konnten nur eine Vollbremsung vor dem Raum, also ein bisschen, okay, nehmen wir hin, aber jetzt kommt der eigentliche Moment. Jan entscheidet, nee, komm, das wird einen Grund haben, sonst hätten sie uns schon längst abgeschossen, wir gehen da jetzt hin. Und Futura vollkommen zurecht, na, ist vielleicht ein bisschen vorschnell, dass sie immer so, kommt er mit seinem üblichen, naja, und Jan, nee, das machen wir jetzt, und dann, ja, wie lange brauchen sie denn für das Serum, mit dem wir atmen und jede Stimme und man denkt wirklich, ja, 10 Minuten. 10 Minuten, das ist so geil, also weil das wirklich, das ist, die Achilles, das ist als Kind faszinierend, diese Serien. Die Vorbild einfach aus dem Hut zaubern. Aus Erwachsenensicht ist das natürlich so dieses One-Trick-Pony, weil wirklich 70% aller Probleme mit einem zusammengerührten Serum gelöst werden können. das aber eben so halb im Schrank steht, aber immer genau fertig ist, um, und er findet das Serum, damit der Mond nicht auf die Erde fällt. So, also jetzt übertrieben. Ja. Und das ist so natürlich auch lame, weil da ist die Kreativität vorhanden, die Nachvollziehbarkeit aus Erwachsenensicht macht es mir manchmal da auch schwer.
Absolut. Mir fällt noch ein, dass ich das als Kind extra schlimm fand, weil ich mega die Angst vor Spritzen hatte und ich wusste genug, dass das eine Spritze sein muss. Und das hat mich jedes Mal, ich würde gern fliegen, unsichtbar sein, alles cool, aber die Spritze davor hätte ich auch wieder keinen Bock. Also es war, hat für mich auf mehrere Arten gewirkt und ich habe es total, das voll ernst genommen, ja, diese Serien. Also ich habe in keiner Sekunde darüber nachgedacht, dass das für volle bescheuerte Plotpoint ist. Einfach nur immer wieder so, ne, die Hail Mary kommt quasi immer von Futura und wie du meintest, ne, genau das, was man braucht. Ich fand es einfach nur schön, wenn dann so, wie in A-Team, wenn sie was montiert haben, wenn die Montageszene kam. Die war auch in jeder Folge. Dabei gibt's oft nicht so viel. Oft gab's nicht so viel zu montieren. Sie haben trotzdem die Montageszene gemacht. Und so ähnlich ist es mit dem Serum, finde ich. Teilweise ist es dann, nimmt's eine Nebenrolle ein. Aber ich mag zum Beispiel die Folgen, in denen das Serum auch eine Gefahr darstellt. Es gibt so eine Folge, da hattest du einen Schnipsel drin. Da ist, ja. Ich muss schon wieder lachen, weil es so dumm ist. Da ist dieses UFO und es hat so einen tödlichen Nebel und den gast es so langsam in Westland in die Pampa und überall sterben die Tiere und dann müssen wir was tun. Ist aber irgendwie haben sie dann so einen kleinen Roboter und das ist ein kleiner Roboter. Futura hat den gebaut so. Der hat den so gebaut, dass der zu klein ist für den Menschen. Das alleine muss man sich mal vorstellen. Und dann geben sie Antenna so ein kleines, so ein Schrumpfserum, damit er in diesen Roboter reinpasst und mit diesem Roboter in diesen Nebel reinfahren kann. Damit er dann am Ende macht er sowas wie einen intergalaktischen Tankstopp, weil die haben einfach ein Problem mit dem Abgas und er hilft dann. Und dann fliegen die Aliens wieder weg und bedanken sich. Aber das weiß man ja nicht. Und dann die ganze Zeit ist aber diese Angst, wenn die Antenna groß wird wieder und in diesem Roboter noch ist und in diesem Gas, dann war es das für ihn. Und das ist irgendwie, da sind die Stakes einfach ein bisschen higher, da ist ein Risiko da und das fand ich irgendwie immer sehr schön. Finde ich, hat das Serum dann echt einen Nutzen, aber meistens ist es ja nur so, wir müssen fliegen, okay, zack. Und wenn sie dann abstürzen könnten die ganze Zeit, so wenn das immer wieder als Gefahr, dann würde ich glaube ich besser finden. Und manche Folgen haben das, aber eben nicht alle. Ne, immer so, ich glaube, die wollten die Kinder auch nicht überfordern mit zu vielen möglichen Risiken und Gefahren, sondern es waren dann immer maximal ein oder zwei. Also du hattest, wenn du den Zweistein hattest, dann hattest du jetzt meistens nicht noch irgendwie Satana oder so, ne?
Ja.
Diese Puppenspielerin.
Ja.
Die verliebt ist in Jan übrigens. Ab da finde ich, ist die Serie übrigens richtig schlecht geworden, muss ich sagen. Nicht wegen der Frau, sondern einfach, weil da ging es irgendwann um Puppen. Also allein, dass sie die Puppenspielerin heißt und so. So als Kind, als Junge, Alter, du willst nichts mit Puppen, nicht mal entfernt. Roboter, alles, ne, irgendwie ist klar, also so Gedankenkontrolle, alles möglich, aber irgendwie so Puppen, das klingt schon so scheiße.
Ja,
die Geschichten sind nicht gut. Ich das sag's stimmt, jetzt, die Satana-Geschichten sind alle irgendwie lame und sie ja ist auch so eindimensional motiviert. Sie will ja auch immer Jan haben. Und
ich dachte, Jan ist mit Laura zusammen.
Das mag die nicht.
Natürlich.
Die kann das nicht. Schlimme. Ja, Laura mag das ja auch nicht. Wenn die zu den Meerjungfrauen gehen, ist ja auch so.
Das gehört natürlich dazu.
Aber das fand ich auch schön. Dass die so ein bisschen, du hast so gemerkt, da ist eine Spannung, so eine sexuelle, aber die haben nicht wirklich viel gemacht, obwohl sie häufiger nackt waren. Wegen dem Unsichtbarkeitsserum. Sie sind immer nackt, wenn sie unsichtbar sind. Das darf man nie vergessen.
Ich nehme noch mal eins. Ja, hör auf, das Ganze jetzt Unsichtbarkeit. Ich nehme noch eins. Hör auf.
Was? Aua, hast du mir gerade die Spritze in der Hand gejagt? Ja. Ja, ist herrlich. Ja, es ist halt genau die Antenna-Serie. Man merkt es auch so ein bisschen. Ne? Diese Zyklen, der Anfang sind ja auch noch so Einzelfolgen. Wahrscheinlich war dann auch noch nicht so ganz klar, braucht es diesen, klar, Figuren sind angelegt, am Anfang gibt es die Tanja, die wird dann irgendwann durch Laura ersetzt und dann kommt ja eben in dieser Geschichte und in diesem Zyklus ist ja auch das Totenschiff verwurzelt, kommt mit den Leonen ja so eine episodenübergreifende große Gefahr und dieser Subplot, dass sie halt dann eben losreisen, um die Erde aus der Klammer der Leonen zu befreien, ist ja eben Teil dieses großen Bogens, das ist ja irgendwann vorbei. Danach kommt, glaube ich, dieses dunkle Imperium, was so ein bisschen noch viel Fantasy-artiger und so ein bisschen so eine Wikinger-Romantik, zumindest auch auf den Covern, mit Logan oder wie der heißt, Logar, der so ein Wikinger-Helm mit Flügeln trägt. Die reiten da plötzlich auf Pferden, es gibt Drachen, es gibt so ganz viel so Fantasy-Kram. Und da ist, glaube ich, Satania ist dann auch so ein Sub Plot, ne, weil Saitanya die Tochter von Loga, oder heißt er Loga? Ich glaube Loga hieß er.
Ne? Ja, du hast so diesen patriarchischen,
ja genau,
wie so Thor oder so, nee, ja. Nicht Thor, aber Odin, ne, so
ja, genau, Vater, genau dieses.
Und ja, und sie ist halt die Tochter und hat halt auch Fähigkeiten. Sie ist also allein, dass sie Hexe ist, so, das passt einfach null ja. In dieses Sci-Fi-Fantasy-Setting. Ich verstehe nicht, warum sie es. Ich glaube damals, sie wollten vielleicht wirklich, okay, wir haben die Jungs jetzt, jetzt brauchen wir noch irgendwie die weiblichen Zuhörer. Vielleicht haben sie es so gedacht.
In die Bibi-Blocksberg-Richtung.
Ja, vielleicht war es auch so.
Ja. Ist ja von Kiddings auch.
Genau, vielleicht haben die einfach gedacht, ey, das funktioniert doch, warum nicht? Ich kenne auch viele Jungs, die haben damals auch Bibi-Blocksberg gehört, aber ich fand das irgendwie, das hat mich halt total abgestoßen. Und ab da wurde es dann auch immer wahlloser. Aber ich möchte eine Sache kurz erzählen, weil die ist für mich eigentlich fast mehr die Antenne als alles andere. Und man ist ja, ne, man ist ja Kind so, wenn dann einmal die Woche oder ich glaube sogar, es kam nur alle zwei Wochen, ich bin mir nicht sicher, kam eine neue Folge raus. Und es war jedes Mal dasselbe. Ich komme vom Kaff. Wir hatten nicht mal einen Kiosk. Also wirklich nix, ne? Lohaupten hatte gar nichts. Und dann sind wir da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde im zugerauchten Auto meiner Mutter mit 80er Jahre Bonnie Tyler 45 Minuten lang nach Frammersbach gefahren, weil das der einzige Kiosk war, der diese Kiddix-Hörspielkassetten hatte. Und ich weiß natürlich auch viel über die Folgen, aber das Gefühl, an das ich mich am meisten erinnern kann, ist es mitzufahren und dann in diesem verqualmten Auto mit furchtbarer, schrecklicher Musik 45 Minuten lang einfach nur zu warten und mich vorzufreuen auf neue Folgen.
Oh ja.
Und es war teilweise so schlimm, wenn keine da waren. Es kam so häufig dazu, dass ich dann da war und es gab keine neue Folge und ich habe es nie verstanden, weil dieser Rhythmus, wann das, ich habe es einfach nicht gerafft. Meine Mutter hat sich auch nicht dafür interessiert, deswegen stand ich wirklich vor diesem, war so dieses drehbare Litfaßsäulenartige Ding mit den Kassetten drin und dann suchst du die Folge 41 und denkst so, aber das kann nicht sein, es sind noch zwei Wochen, wo ist denn jetzt die Folge? Und du hast diese Reise auf dich genommen, ne? Und da habe ich so viele Erinnerungen an diese Jagd nach der Folge. Das war halt echt, wenn man das heute, kann man sich das nicht vorstellen, wie das war. Ja. Null. Es ist für die heutige Generation, die alles sofort kriegt, sobald sie es haben will, ist es nicht vorstellbar, sowas auf sich zu nehmen, weil man denkt, jetzt müsste die neue Folge da sein, dann ist sie nicht da. Und wenn sie da war, war es teilweise, habe ich die schon auf dem Weg nach Hause angefangen zu hören. Also wirklich, es war geil.
Ich finde das super, weil ich glaube, aus deiner Perspektive habe ich wahrscheinlich im Paradies gelebt damals. Weil ich musste mich nur 5 Minuten aufs Rad und in Bürnen, das Kaff, in dem ich groß geworden bin, hatte ein relativ gut sortiertes Kaufhaus mit einer eigenen Medienabteilung. Und da war es wirklich, ihr müsst euch das einfach vorstellen, man kommt da als kleiner Steppke oder was auch immer rein und es gibt ein komplettes Regal mit Jan Tenner. Daneben 3 Fragezeichen, daneben 5 Freunde, daneben die Gruselserie, Edgar Wallace. Und du kommst da rein und guckst in deinen Geldbeutel und weißt, ey, ich habe nur ein paar Euro. Und wenn ich mir diese Serien angucke, diese Cover, jede Folge Jan Tenner hat von dem Namen Planet der 1000 Wunder, Höllenschiff, weiß der Teufel, Totenschiff. Und von den Covern, wo immer irgendwas, was mich total getriggert hat. Sci-Fi, Action, Monster, Drama. Und daneben waren dann irgendwie Edgar Wallace oder Treffer. Also das war für mich immer so, ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehme. Die müssen ja alle gut sein. Deswegen bin ich immer sehr punktuell auch in Serien eingestiegen. Bei Jan Tenner war es die grüne Hölle, die erste Folge, weil ich damals dachte, Hölle, geil, Hölle. Dass das quasi eine geläufige Bezeichnung für einen Dschungel ist, hat mich dann super enttäuscht beim Hören, weil es nur ein lamer Dschungel war. Aber ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl, du weißt nicht, was dahinter steckt, du hast nur begrenztes Geld, du kannst es nicht immer und überall hören, sondern du musst dieses Medium kaufen und du siehst einfach nur mit glänzenden Augen überall die Verführung, die dir sagt, ich bin das Beste für deine 5 Mark, die du gerade hast, nein, ich, und du hast nur begrenzt Geld. Das ist schon für mich auch, sind mit die wohligsten Kindheitserinnerungen an dieses Gefühl dafür, sich verführen zu lassen und ein Overkill an Möglichkeiten zu haben. Also ist so ein bisschen, glaube ich, viele heute, ja, das verlagert sich und das kann man natürlich aus heutiger Sicht, mag ich mir auch nicht anmaßen, was das Substitut ist, aber dieses Gefühl, auch nicht genau zu wissen, was man bekommt und manchmal total geil überrascht zu sein, manchmal aber auch einfach nur sauer und enttäuscht, weil es einfach dann eine absolute Pleite war. Das ist schon so ein entscheidender Teil, glaube ich, der Kindheit, wenn man so mit physischen Medien so groß geworden ist, ne?
Ach ja. Aber hattest du alle Folgen, Simon? Also weil gerade dieses, was wir besprochen haben, ich fand es sehr ungewöhnlich, dass das fortgesetzt wird, einfach Folge zu Folge. Ich habe ja die erste gehört und dann das Totenschiff und war nicht ganz, wohin sind die unterwegs, warum sind die jetzt im Weltraum? Also das ist natürlich nicht ganz so Ist das, also ich weiß, glaube ich, warum man das normalerweise nicht so macht, aber hast du die nacheinander durchgehört dann?
Ich schon, ja. Also ich habe, glaube ich, wirklich mit dem ersten angefangen, also wirklich mit der Spinnengeschichte und war total hooked und dann habe ich einfach auch chronologisch alles geguckt. Es hatte ja am Anfang wirklich nur diese Monster of the Week Folgen, wo immer eine Sache war. Mhm. Später gab es dann diese fast schon Staffel-Stories, die sich halt wie so eine Story-Arc durch die ganzen Folgen gezogen haben. Was meiner Ansicht nach, es hat nicht immer geholfen. Also ich konnte mich im Vorfeld zu Erwachsene Männer hören die Antenne an ganz viele Sachen erinnern, die dann aber am Ende irgendwie alle nicht so spektakulär oder so spannend waren, wie ich es in Erinnerung hatte. Gerade was die Stories angeht, weil eben irgendwie ich die Motivation aller Charaktere, die da länger als Antagonisten dienen, nicht so richtig nachvollziehen kann, weil die wollen einfach nur immer alles beherrschen oder so oder irgendwie. Die haben keine richtige Motivation, sind halt so Abziehbildchen. Und ich fand's immer geil, eine Riesenspinne, da ist die Antwort klar, da musst du was machen. Dann, wenn Forbit irgendwie seine Panzer dahin schickt und die werden einfach niedergemelzt, dann weißt du, okay, das ist eine echte Gefahr. Oder auch diese, ja, ich meine, sowas wie Vogelmenschen bin ich jetzt nicht, also es gibt diesen Planet der Vogelmenschen, da hast du halt auch einen klaren Feind. Aber sie suchen halt irgendwann diesen Stein der Macht, der halt irgendwie mega krass sein soll und diese Suche fand ich noch interessant, aber ich hatte so viele Sachen vergessen, die da zwischendurch passieren und glaube einfach, sie wären besser gefahren, wenn sie einfach 100-mal irgendwelche Monster gemacht hätten. Es waren noch viele Sachen, die fehlten, also sie hätten noch ganz viele Monster machen können, es war wirklich nicht so viel, aber sie sind, sobald sie ins All geflogen sind, um diesen Stein zu suchen und das könnte ich jetzt gar nicht alles erklären, weil das ist so eine ganz lange Story-Arc, wo mehrere Bösewichte auch dran teilhaben und so, da hat's meiner Ansicht nach, es hätte cool werden können, weil man ins All fliegt, aber ich fand eigentlich es ganz geil, dass sie diese Stadt immer beschützen müssen und dass da so ein bisschen auch die Fronten klar verteilt sind. Du hast den General Forbit mit seiner der Autorität, aber auch der Macht, ne, gewisse Dinge umzusetzen. Also der wird ja später immer mehr zum Idioten. Also der wird ja immer mehr zum Gag-Lieferanten. Aber da schießen ja eine Rakete darauf. Ich hätte dieses Raumschiff längst schon zerstört. Er brüllt dann irgendwie nur noch so Waffen raus. Und es ist alles so total. Und alle machen sich lustig über ihn.
Und da ist der oberste Befehlshaber der Erdentruppe.
Genau, der null Respekt. Geil. Keiner hat Respekt, weder Laura noch Jan, der fucking Student.
Sogar der kleine hier, Mimo-Roboter.
Ja, der duzt ihn in dieser Folge, einfach mal so.
Alle finden Forbit total dumm. Ja. Und das ist so lustig, weil er halt wirklich extreme Macht hat eigentlich, aber er wird halt nicht ernst genommen. Ja.
Aber ich muss sagen, ich fand das, was gerade an diese Tatsache, dass es nicht so abgeschlossene Folgen sind, sondern also man merkt gerade bei diesem Zyklus, und da ist ja das Totenschiff ein Bestandteil eines Mikrozyklus in dieser großen Weltretten vor den Leonen-Geschichten, merkst du einerseits so, ich fand's schon cool, dass das so einen übergeordneten Arc hat, aber du merkst auch den Marketinggedanken. Du musst die Kinder anfixen, weil sie wissen müssen, wie es weitergeht. Im Totenschiff wird ja, glaube ich, etabliert, aha, es gibt den Planeten der 1000 Wunder.
Oh, ja.
Und der ist irgendwie einer von 3 Planeten. Und da müssen sie 7 Prüfungen machen. Ich bin mit der Folge danach eingestiegen, die grüne Hölle. Die suchten die Planeten und landen auf einem, der es nicht ist. Aber da wird schon getriggert. Und dann finden sie doch den dritten, den Planet der 1000 Wunder. Dann habe ich mir die Folge mit dem Planet der 1000 Wunder geholt, weil ich wusste, ah, okay, 7 Prüfungen. Und dann müssen die da auf diesem Planeten aber nur 4 machen. Und dann ist die Folge vorbei. Weil der Rest auf die nächste. Zweisteins Rache oder irgendwie, oder der Stein der Macht aus. Und da bin ich dann eben ausgestiegen, weil mit diesem, nee, ich habe jetzt 2 Folgen gekauft, ich muss jetzt mal wieder eine Edgar Wallace-Folge oder so kaufen, mit dem beschränkten Taschengeld. Ich fand's cool, aber ich war gleichzeitig auch sauer, dass sie mich dann in so eine Endlosschleife von Nachkäufen drücken.
Ja.
Da war ich dann nicht so gehuckt wie du, offensichtlich.
Die wollten es dir einfach rausziehen. Das Taschengeld meine ich. Also ich weiß auch nicht. Ich habe es ja dann, das habe ich dann schon bezahlt bekommen oder zumindest. Meine Mutter wusste halt, ich fand die Dinger geil, deswegen habe ich die dann immer gekauft. Manchmal hat sie mir auch eine mitgebracht, aber meistens bin ich da wie gesagt immer selbst mit hin und wollte auch suchen und gucken. Und ich weiß noch, dass mir all die anderen Sachen irgendwie nie zugesagt haben. Also ich fand alles so Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Fragezeichen, 5 Freunde. Klar hat man sich das auch mal von Freunden ausgeliehen, aber es hat mich irgendwie ich weiß auch nicht. Also John Sinclair hätte mir wahrscheinlich gefallen, wenn ich das damals wirklich mal versucht hätte. Wahrscheinlich hätte es mir besser gefallen als die Antenne, denke ich jetzt, weil es mehr so, nee?
Ich glaube, das Problem ist, der ersten John Sinclair Hörspiele, die hatten ja auch das gleiche, oh, Monstercover, geile genau. Titel, so, man weiß es nicht genau, man hat die Hefte vielleicht nicht gelesen, aber ich glaube, das Schlimme ist, die ersten Hörspiele, die sind zwar für die Vorlagen relativ treu, aber die sind einfach hundsmiserabel teilweise. Oh, okay. Die sind einfach nicht gut. Die sind einfach
geschrieben
nicht
oder
gut gemacht.
Produziert?
Sowohl als auch geschrieben und produziert, auch mit absurden Stimmen teilweise dabei. Die haben, glaube ich, erst später so ihre Form gefunden. Aber die ersten, so, ich glaube, das war das Tonstudio Braun oder so hieß dieses Unternehmen, was so für mich so aus wie Kai aus der Kiste kam, die waren einfach nicht so gut. Und haben zumindest, ich hatte damals auch Gruselserie und Co. und so andere Europa-Gruselgeschichten schon gehört, die haben es auch atmosphärisch nicht hingekriegt. Da gab es die eine oder andere Folge dann mal. Aber die haben, glaube ich, so ein bisschen gekrankt, dass sie sich vielleicht nicht weit genug von der geschriebenen Vorgabe gelöst haben. Gleichzeitig vielleicht dann eben nicht das Budget hatten für Sprecher und Effekte, wie das bei anderen war, so bei Kiosk eben oder Europa. Aber ich habe die zumindest als Kind schon eher so, ja gut, also gruselig ist hier nichts. Das ist eher so eine bizarr-trashige Geschichte mit einigen Ausfällen in der Sprecherriege. Aber interessant. Vielleicht hättest du es anders wahrgenommen damals, ja.
Es ist faszinierend, wie viel über das Cover lief. Also ja. Wir haben ja auch bei unserer Reihe, haben wir uns am Anfang immer mit dem Cover nochmal so 5 Minuten, teilweise auch länger beschäftigt. Und es ist wirklich faszinierend, was ja auch alles zu sehen ist eigentlich und wie das dann später auch nie so genau stattfindet, sondern es immer irgendwie latent anders ist als das, was auf dem Cover ist. Es ist schon irgendwie interessant und auch die Zeichenstile und so, da hat sich teilweise ja wirklich viel verändert und es ist echt eine Freude, sich diese Dinge anzugucken, ja. Weil man die gerade auch früher so, das war ja der einzige Bezugspunkt, bis man das Ding endlich einlegen konnte. Du hattest nur das Cover, hinten noch so irgendwie den Text. Und das war's. Und dann musstest du dich damit beschäftigen. Da fällt mir gerade ein, wir haben auch, also ich habe schon zweimal haben wir Fanfolgen eingeschickt bekommen von Zuschauern, die dann die Folgen neu geschnitten haben oder Sachen hinzugefügt haben. Und beide Male waren es Pornos. Also beide Male waren es erotische Geschichten zwischen meistens Laura, Jan, Futura, alle, sie sind waren alle dabei. Wild
im Raumschiff dann, ja klar.
Schwerelos.
Man nimmt, was man kriegen kann.
Also tatsächlich, das Serum hatte auch irgendeine Art von Anwendung. Ich weiß es aber
gar nicht. Kannst du mir vorstellen, welches?
aber ich finde es super faszinierend, weil dieses Gestöhne natürlich häufig vorkommt. Da kannst du natürlich wunderbar was rausziehen. Und ich weiß noch, der Letzte, der mir das geschickt hat, da war ich echt beeindruckt, der hat mir richtig eine Kassette geschickt. Also das war eine Kassette, die sogar auch so diese kleinen Aufkleberchen drauf hatte. Also das sah aus wie original, war aber ein USB-Stick, wo die Folge drauf war. Und es hatte die komplette Verpackung. Also es sah genauso aus wie eine Folge 69 übrigens. Und ich habe die immer noch zu Hause stehen, weil es wirklich handwerklich auch fantastisch gemacht ist. Besser, als die damals waren. Und das Cover ist auch ganz groß. Also es ist wirklich, es ist lustig, welche Art von Leuten was mit Jantenna verbinden.
Ja, ja.
Mhm. Welche Parallelen könnte man ziehen? Also ich kenne mich nicht so aus mit Science Fiction oder Weltraum. Mein Vater hat immer Star Trek geguckt und ich habe mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, zum Teil dieser kleine Roboter ist ja auch ein bisschen wie bei Star Wars, ne? Oh Gott, ich bin jetzt hier richtig auf dünnem Eis. Aber es ist häufig so, dass dann diese Parallelen einfach häufig die gleichen sind, so ein kleiner Roboter, diese Besatzung, dann, also gibt es da noch andere Parallelen? Ist euch was, fällt euch da was ein?
Nee, du bist, glaube ich, Science-Fiction-mäßig fest. Für mich so ein Mix aus Star Trek und Star Wars, ne? Einerseits so das Märchenhafte, Übertriebene, andererseits so dieses vermeintlich technische, grounded Regeln der Physik spielen noch irgendeine Rolle, die dann aber gleich wieder mit dem Serum ausgehebelt werden, so.
Ich frage mich tatsächlich, ob die Macher von Jantenna jemals Star Wars gesehen haben oder ob das, also weil, hätten sie es gesehen und hätten sie es versucht zu imitieren, hätten sie eigentlich ganz frech noch viel, viel mehr gemacht. Mhm. Also dann würden wir auch ein Lightsaber oder so hören. Irgendwas, auch weil der geräuschmäßig natürlich sehr leicht nachzumachen ist und wahrscheinlich nicht wegzuklagen ist. Also ich hab das Gefühl, die haben da wirklich versucht, ihr eigenes Ding zu machen, haben aber einfach alles so zusammengeworfen, was man halt irgendwie so als Jugendlicher oder als Kind wahrscheinlich gut findet. Also gerade bei den, ich muss zugeben, manchmal, es gibt manche Cover-Artworks, da ist so ein, zwei Roboter zu sehen, die sehen dann tatsächlich ein bisschen aus wie Star Wars. Aber so von der Funktion und Beschreibung habe ich mich nie an andere Serien erinnert gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe aber auch nicht so den Background damals gehabt. Also es war wirklich Star Wars, Star Trek und sowas wie Jantenna, das stimmt schon. Mann, die hätten auch, ja, sie hätten wirklich in einen der beiden Wege, Star Wars, Star Trek, hätten sie irgendeinen gehen können, aber sie haben sich stattdessen halt für diese komische Suche nach dem Planet der 1000 Wunder entschieden. Ah, ich habe schon lange diese Idee, für einen realistischen Film, oder es könnte auch eine sehr gute Serie werden, mit diesem Jantenna-Setting. Mhm. Ich pitch euch das mal kurz.
Let's go.
Also du hast ja diesen Futura, ne, diesen Wissenschaftler, der arbeitet auch so ein bisschen mit dieser Universität zusammen, wie es ja manchmal so ist.
Den stelle ich mir übrigens so vor wie den von Zurück in die Zukunft.
So ein
ja,
bisschen.
Sieht
er
bei mir
er
aus.
Hat aber eine andere Frise. Der hat eher so, ja, nicht so, nicht diese wilden, verrückte Professorhaare, sondern eher so zurückgedingst und eine große Brille. Ne? Es gibt den auf einigen Covern ja auch zu sehen, okay, wenn er mal so sein.
Ja, und ist ja suffisant überheblich.
Ja,
also
total,
er weiß, dass er der Allerkrasseste ist. So, er lässt auch manchmal durchblicken, gerade gegenüber von Forbit meine ich, und macht halt auch so.
General Forbit.
Ja. Ich wusste, nee, wir hatten damals bei Jantenna war einer der Untertitel, was nächste Folge, General VB ist ein Sorbet und so. Und seitdem kriege ich das nicht mehr aus meinem Kopf. Was wollte ich sagen? Genau, okay, du hast ja also diesen Wissenschaftler und der ist an der Uni, arbeitet mit denen zusammen und so und hat dann eben auch Jantenna, diesen Studenten und so. Und dann wird Jantenna eines Nachts entführt vielleicht und wird in eine Zelle gesteckt. Und dann stellt sich raus, dass der Professor Futura, der anders als in der Vorlage auch ein bisschen latent wahnsinnig ist und keine Versuchsobjekte findet für seine seltsamen Seeren, ne, die er da. Und dann experimentiert er an Jantenna herum, der natürlich das überhaupt nicht geil findet, versucht rauszukommen. Vielleicht ist da auch Laura oder vielleicht ist es seine Freundin, die ihn versucht zu retten oder rauszufinden, was los ist. Und da hast du so, und das finde ich eigentlich schön, du hättest erstmal dieses, Futura wäre erstmal so eine Art Antagonist, wo man noch nicht genau weiß, warum der das macht. Und dann aber stellt sich natürlich ab der Hälfte oder so raus oder ab zwei Dritteln, dass er das natürlich mit dem Bewusstsein macht, dass eine Gefahr auf Westland herabziehen, er muss das testen und er hat keine Zeit mehr, die ganzen Tests abzuwarten und also das offizielle Prozedere abzuwarten. Mhm. Und dann hast du so, zum einen hast du so die Jantenna, der irgendwie quasi gefangen gehalten wird und an dem rumexperimentiert wird, der keine gute Beziehung hat zu Futura. Und dann muss das natürlich alles irgendwie zusammenkommen zu einem Moment, wo er dann merkt, fuck, jetzt muss ich wirklich diese Seren nehmen, weil das ist die einzige Möglichkeit gegen diese Riesenspinnen oder was auch immer. Also du hast so, ich fand das immer cool, man könnte es auch authentisch echt machen. Also mit einer echten, ernstzunehmenden Storyline und die Figuren ernst nehmen und dieses Serum auch als das zeigen, was es halt ist, irgendein Experiment auf einer genetischen oder DNA-Ebene, die eigentlich total krass wäre, wenn wir das hier benutzen würden und stellt euch das vor, jemand, oh, ja, ich habe das gerade gemacht, komm, lass dir das mal gerade reinspritzen. Also, und wenn dann vielleicht auch das Risiko einfach höher wäre, ne, wenn da irgendwie jedes Mal was passieren könnte und das vielleicht manchmal sogar passiert, vielleicht hat Futura auch Leichen im Keller, wortwörtlich, von Leuten, anderen Studenten, weißt du so, also ich würde Futura gerne zu einem latenten Wahnsinnig machen, der aber immer noch auf der halt mit seinem Wahnsinn zwar leben muss, aber dennoch auf der richtigen Seite steht, aber eben nicht einfach so ein alles wissender, allem über allem erhabener Einstein eigentlich. Er ist ja wirklich eher Einstein als Zweistein.
Dann stellt sich natürlich in Folge 3 raus. Ist ja das Naheliegende jetzt, dass tatsächlich der echte Professor Futura im Keller gefangen gehalten wird, weil das bisschen Gute, was in dem vermeintlichen Futura, der natürlich in Wirklichkeit der Zwillingsbruder von Professor Zweistein ist, was dann irgendwann ausbricht, sich zum Bösen wendet und eben Professor Zweistein, diese Persönlichkeit, ist der vermeintliche Futura. So eine Richtung. Weil Futura muss ja auch, also so eine Vorgeschichte, dass eigentlich Zweistein und Futura, beides Menschen der Wissenschaft, aber auf der unterschiedlichen Seite des von Gut und Böse stehend, die könntest du auch noch geil zusammendenken. Absolut. Als, ne, wie sie mal zusammen
auf der Uni, Ziele, zusammen, genau. Ja. Studenten auf der Uni, ja, die beiden, genau. Freunde, unterschiedlich voneinander entwickelt.
Ja. Mir gefallen deine Methoden nicht, mir deine auch nicht. Und irgend so geht das dann so. Ne? Und
das ist so eine perfekte Vorgeschichte. Dann könntest du auch genau dieses mit diesem, Jan entscheidet sich dann dafür, er hat doch Bock, also dieses mit Willensstärke, das würde ja sogar funktionieren. Also man könnte das alles davor erzählen. Ja.
Ja, ich warte drauf, dass Netflix das irgendwie noch mal entdeckt oder so.
Ja, ich glaube, Jantenna ist. Das ist halt das Schwierige. Ich finde, das merkt man auch, wenn man sich diese, so wie das Totenschiff, diese Folge anhört. Diese wilde Kombination aus, wir sind märchenhaft und manchmal natürlich auch visionär, wie so oft so Science Fiction in seiner Zeit sowas hat, wo man sagt, ach, da waren sie aber schon weit voraus. Also vielleicht, dass man irgendwie grundsätzlich sich elementar Gedanken macht. Und andere Dinge merkt man einfach, da hat die Vision oder die Vorstellungskraft wirklich nur über das, was ist aktuell möglich, gereicht. Also Kommunikation. Da geht es immer nur um Funk. Ja. Oder die machen dann so Bilder wie Computer miteinander funktionieren. Und das Bild, was sie machen, ist, was? Das ist doch eigentlich verdrahtet. Wo man heute sagen würde, ja, kein Mensch schweißt mehr oder lötet so Kabel. Also natürlich, aber für sowas, wie soll dann Raumschiff und ihr macht euch dafür darüber Sorgen, dass der eine Roboter die Schaltzentrale kaputt schießt und damit ist das ganze Schiff kaputt. Das ist teilweise so im Hier und Jetzt so bagatellig. Und auf der anderen Seite bemühen sie sich dieses riesige Visionäre und es könnte alles möglich sein, aufrechtzuerhalten. Und das ist irgendwie charmant. Und das merkt man auch, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bin ich ganz sicher, aber in dieser Folge reden ja die also Mimo und der Bordcomputer vom Totschiff reden drahtlos das irgendwie Gehirn. Miteinander. Und Mimo natürlich immer mit seinem und der andere, der hat, glaube ich, die Schüsse von entweder Space Invaders oder Galaga. Der macht Original-Sample geklaut, glaube ich.
Das kann sehr gut sein, aber vor allen Dingen, also das hat mich schon immer genervt. Man hat es irgendwie verinnerlicht als ganz cool, aber es ist eigentlich mega dumm, dass dieser Roboter die ganze Zeit noch so als Bestätigung sagt. Ja. Das ist so, warum? Und dann ist es ja auch von einem Menschen gemacht, dieser Sound. Ne? So,
ey. Ist das ein Störgeräusch?
Nee, das ist so wie Roger, Roger. Es ist halt so wirklich einfach ein Geräusch, was er immer wieder zwischendurch
macht. Jetzt rede ich.
Ja, es ist wirklich Ankündigung, ich rede gleich, aber auch Unterbrechung, hier Atempause, aber auch Punkt.
Ja.
Es ist wirklich, ergibt keinen Sinn.
Ja.
Ich fand es zauberhaft. Wir haben ja zwei Rubriken, Lieblingsmoment, Störgeräusch und bei mir ist das mein Lieblingsmoment, weil ich den so süß finde und dieses Dilidip davor, es hat für mich gedacht, also hat für mich immer diese Einordnung, Mensch, süß.
Ja, ist ja auch süß.
Das habe ich am meisten gemocht.
Ja, der kriegt ja auch immer mehr Persönlichkeit, indem er immer aus diesem Computerhirn ausbricht, auch mal frech ist, mal einfach Entscheidungen trifft, die manchmal grenzwertig sind. Also für mich die schlimmste Figur ist letztendlich einfach General Forbit, weil dem haben sie nie irgendwie vergönnt. Der hat seine Momente, wo dann die rollende Panzerarmee auch mal was schafft, aber im Prinzip ist das eigentlich nur, ich meine, er ist auch ein Kind der Zeit, 80er Jahre, da will man pädagogisch natürlich eher auf den Weg geben. Gewalt, Panzer, Militär ist nicht die Lösung. Und entsprechend wird dieser Strang also auch komplett zur absoluten, wirklich ein Vollidiot vor dem Herrn, der nicht lernt, der immer nur dumm ist, immer nur dumm, falsche Entscheidungen und nicht zum Ziel führt. Das ist schon natürlich die pädagogische Richtlinie. Eigentlich cool, aber wie gesagt, der hätte ein bisschen mehr Dimensionalität irgendwie dann doch vertragen können.
Ne? Absolut. Alleine, dass er nicht lernt, finde ich schon schade, weil er könnte ja trotzdem lernen, aber seine Antwort ist am Ende immer noch
Strahlenkanonen.
Vom Himmel schießen. Wie oft er sagt, dass irgendwer vom Himmel geschossen wird von ihm.
Dafür haben wir keine, wir kommunizieren. Nein, wir haben keine Zeit. Schießen Sie sofort.
Ja.
Und das ist ja vor allem die zweite Rolle. Die wird ja gesprochen von Heinz Giese. Und der spricht schon mal so eine Rolle, die fast die gleichen Charakterzüge hat, nämlich den Bürgermeister bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Es ist genau derselbe Sprecher, dieselbe Stimme. Und da ist er ja genauso. Mal verhaftet ihn und diese Hexe und weg mit und so. Das ist ja wirklich, das fand ich irgendwie witzig, dass er denselben Charakter sozusagen nochmal hat.
Das wusste ich zum Beispiel
nicht. Das wusste ich auch nicht. Das ist also dann die Kiosk-Familie offensichtlich, in der dann die Sprecher, so ähnlich wie in der Europa-Familie, ach, wenn du mal da bist, sprich mal eben hier den Jugendlichen Justus Jonas, obwohl du eigentlich für einen anderen Job da bist. Mhm. Klar, das kann man sich vorstellen. Und ich glaube, der Sprecher, wie war das nochmal? Dieser, der auch sehr charakteristische Sprecher von Jan Tenner, das ist doch, glaube ich, der Autor auch, ne? Wie heißt der, Uli König? Nee, oder ich memorisiere vielleicht auch falsch, aber ich glaube, den hört man sonst nirgendwo. Das ist jetzt keine super, also in meiner Wahrnehmung keine bekannte Hörspielstimme, sondern wirklich nur der Jan Tenner-Sprecher, der mit so einer gewissen Lethargie das spricht. Also man vielleicht merkt, du bist eigentlich eher Autor und weniger Sprecher, nicht persönlich gemeint. Aber vielleicht liegt er auch falsch.
Du meinst den Erzähler?
Den Erzähler, genau.
Ja, ach so, der Erzähler ist auch der Autor, ne? Ja, Regisseur steht hier, Uli Herzog.
Ja, Uli Herzog.
Ich dachte, du meinst gerade den Sprecher von Jan Tenner.
Den Narrator
Der hat da auch Regie
geführt. Jan Tenner und Laura. Ja. Auch immer, Laura ist ja auch manchmal, Laura wird manchmal auch reduziert einfach nur auf das hübsche Anhängsel von Jan und die schöne Laura oder so sagt er manchmal und seine Partnerin, Jan Tenner und seine Partnerin. Das ist alles so, wer war da nochmal dabei? Ach egal, einfach Jan Tenner und Jan Tenner plus.
Ja, das ist es wirklich so. Also Laura hat, also ich glaube, die steht so mit einem Bein in der, ich bin das klassische, ich bin so die Verlängerung, die man beschützen muss, die eigentlich nichts beiträgt. Und manchmal ist sie, also zumindest Vorbild gegenüber, ist sie natürlich emanzipiert, fährt ihm über den Mund und ist dann auch mutiger als manch andere. Aber die ist so, ja, man merkt, die steht so zwischen den Stühlen, zwischen progressiv und total reaktionär irgendwie, ne?
Ja.
Was war denn euer Lieblingsmoment der Folge?
Ich glaube, ich kann es gar nicht so reduzieren, aber ich glaube sogar die Momente, du hast es vorhin auch so schön beschrieben, dieses Ankommen in dem Raumschiff bis sogar zum ersten Stöhnen. Das entfaltet nicht mehr die Wirkung bei mir logischerweise, auch wenn du weißt, was da passiert, dass da irgendjemand so komisch stöhnt. Aber diese Momente des, wir gehen da durch, es kommt, es wird dieser Hall draufgelegt auf die Schritte und auf die Stimmen und das Beschreibende, was da ist.
Merkwürdig. Ja, dann sind wir eben auf uns allein gestellt. Da vorne ist so etwas wie ein Lift.
Willst du wirklich?
Der Professor sagte, dass die Lichter über uns sind. Also müssen wir höher hinauf, wenn wir die Unbekannten, die mit uns Versteckspielen, erwischen wollen.
Die Dunkelheit, diese Grabesstille und Leere hier, das macht mich sonst noch verrückt.
Solange es still ist, greift uns auch niemand an, Laura.
Das finde ich heute immer noch total gelungen. Diese Minuten, bevor dann gewisse Sachen passieren, die dann diese Stimmung brechen und es mehr zur Story geht. Das finde ich immer noch gut. Und auch bei jetzt nochmaligem Hören, das ist so meine Lieblingsstrecke, würde ich mal so sagen.
Ja, bei der Folge auf jeden Fall auch. Also das ist einfach der stärkste Moment, wo du eben noch das Mysterium hast und sie in dieses Mysterium so eintauchen. Und da ist dann, wie gesagt, der Sound mit dem Hall auch gut umgesetzt. Sie beschreiben, ich meine, man hat ja nur das, was sie sich gegenseitig beschreiben, wie es aussieht. Und das haben sie echt gut gemacht. Das haben sie in anderen Folgen nicht so gut gemacht wie hier, weil sie scheinbar auch wussten genau, was sie erzählen wollten, wie es aussieht. Und das würde ich jedem empfehlen. Also das ist eine Folge, die hätte auf, also ich weiß nicht, ob es sowas gab wie Preise für sowas, aber wenn irgendeine Folge von Jantenna einen Preis verdient hätte, dann wahrscheinlich die, weil die auch bis heute noch von Leuten genannt wird. Also das ist eine der wenigen Folgen, an die man sich erinnert einfach. Klar, gibt auch andere so, aber da ist dann primär, weiß ich, die Riesenspinnen. Okay, das merkst du dir natürlich, aber so dieses Totenschiff ist an sich ja eher eine ruhige, wie du meinst, eine ruhige, man könnte schon sagen, langweilige Folge, weil es halt nicht jetzt irgendwie, in drei Akten irgendwie erst auf dem Planeten runter und dann wird da noch gekämpft und dann müssen sie noch entkommen, sondern es ist einfach, sie sind auf diesem Schiff und versuchen das Mysterium zu lösen. Also das fand ich schon sehr gut. Kann ich auch nur immer wieder sagen, gerade der Anfang machen sie gut.
Ja. Das Absolut. Ist, glaub, hast du einen Lieblingsmoment? Weil sonst, nur um noch kurz, vielleicht ganz kurz, sorry,
ja.
Johanna.
Nee,
weil ich habe gestern den neuesten Jurassic Park gesehen. Das ist der sechste mittlerweile. Ja. Und das ist so eine ähnliche Richtung. Das ähnlich wie bei Jantenna, wie du es gerade gesagt hast, auch dieses, es ist nur noch eine Abfolge von Szenen und von Effekthascherei. Also gerade auf dem Berg, ne, kommen die Drachen angeflogen, sie rutschen runter in eine Lavahölle, wo dann das, und das passiert alles so im Schweinsgalopp, so gefühlt. So hat sich auch Jantenna entwickelt. Und Jurassic Park 1 ist dann so eher wie das Totenschiff. Es lebt von der Faszination, vielleicht einen T-Rex einfach mal in seiner Größe zu zeigen, ihn länger brüllen zu lassen, als nur einen Moment, dann schneiden wir weg und dann kommt der, sondern dieses.
Der noch größere.
Ja, einfach mal Dinge so ein bisschen langsam wirken zu lassen, zu inszenieren, mal darauf zu vertrauen, dass man auch mal 4 Minuten so eine Szene aufbauen kann, ohne dass gleich das nächste Monster um die Ecke springt. Und das ist eben, diesen Mut, Atmosphäre aufzubauen durch eine gewisse Ruhe und Langsamkeit, das ist beim Totenschiff, finde ich, bei Jantenna exklusiv. Und je weiter die vorgehen, ist es manchmal einfach nur noch so eine Nummernrevue von, was können wir noch reinschreiben? Oh ja, noch ein geflügeltes Schwein mit Reißzähnen und dann noch einen wilden Blitz aus der Todeswolke. Also das denke ich mir jetzt aus, aber so wirkt es halt. Kannst du gut aufs Cover packen, kannst dir einen guten Namen geben, ja. Aber es entfaltet halt diese Wirkung nicht mehr, weil es einfach nur eine Nummernrevue ist. So, sorry, Johanna. Nee, Lieblingsmoment.
Ja, ich habe meinen schon gesagt, das ist dieses kleine Dilly.
Ach so.
Dieses, das würde ich einfach sagen, finde ich einfach.
Ja,
ja, ich kenne ihn ja noch nicht. Ich lerne ihn ja jetzt gerade erst kennen und höre die anderen Folgen erst nachträglich. Aber das fand ich sehr sympathisch.
Es handelt sich um ein Objekt von 1 Kilometer Länge und 500 Metern Breite, Laura. Und es strahlt Energie ab.
Klar.
Ja.
Störgeräusch, muss ich das Stöhnen sagen. Nicht, weil es mich gestört hat, aber weil es einfach gruselig ist.
Das klingt auf einmal so zornig und drohend.
Ja, also echt gut gemacht.
Ja.
Es gibt ja auch noch, wir können gleich aufhören, aber es gibt ja auch ein paar, so gerade so japanische Horrorfilme. The Grudge hat ja dieses. Und das gibt's noch mit ein, zwei anderen Filmen. Mhm. Also so ein simples Geräusch, ein kehliges, simples Geräusch ist wirklich oft King. Also es geht nicht darum, dass man da irgendwie jetzt am Synthi irgendwie was Krasses zusammenmixt, ja, sondern es sind wirklich echt die simplen Sachen, die einen die so eerie sind. Ne?
Ist nicht auch bei diesem einen, bei The Last of Us oder so mal, wo dieses
Klicker, ja, genau,
immer ist, Klicker, das ist sowas, das ja, ist wirklich, ja, Leute, genau. Ciao.
Das sind genau diese, das ist super, wenn man weiß, man hat da was, das kannst du flexibel benutzen und es braucht auch nicht viel mehr, weil das, also auf der Soundebene, das,
ja,
da wird viel, und das ist auch im Totenschiff so, da gibt's, glaube ich, erst den Hall und dann gehen die eine Etage höher und dann gibt's, glaube ich, das erste Mal, dass der Funk abbricht mit, also kurz so, was seht ihr gerade, mit, und dann kommt dann noch ganz subtil, meine ich, ein anderes, lauteres Dröhnen,
ja, ja,
wird unter dieses Rauschen gelegt, das ist mir zumindest beim genauen Hören heute,
immer mehr auf,
dass das, ja, so wirklich so ganz subtil ist, aber was einfach dazu beiträgt, dir dieses Gefühl viel plastischer zu geben.
Ich muss kurz noch, also Entschuldigung, aber es passt sehr, sehr gut. Es gibt eine Folge von Star Trek, weil du es ja auch vorhin erwähnt hast, die hat damit so direkt nichts zu tun, aber die hat einen fast ähnlichen Aufbau. Und zwar ist das eine Folge, wo alle feststellen, dass sie, also alle schlafen schlecht und dann stellen sie fest, dass ihre Körperteile, also jetzt die Crewmitglieder das von Star Trek, dass ihre Körperteile abgetrennt und quasi eins zu eins wieder angebracht wurden. Also das stellen sie fest durch einen Scan, dass da so quasi ein Jota Millimeter Knochen scheibenweise entfernt wurde, was natürlich erstmal so, hä? Okay. Und dann gehen sie ins Holodeck und vergleichen ihre Erinnerungen. Die haben alle so vage, schemenhafte Erinnerungen an Albträume und dann vergleichen sie diese Erinnerungen und bauen dadurch dann so einen Untersuchungsstuhl, auf dem sie lagen wohl, wo dann so verschiedene Werkzeuge sind und alles. Und das ist so geil, wie sie nach und nach ihre Erinnerungen überlagern und quasi aus einem anfangsten Stuhl und einem Tisch dann irgendwann so eine Untersuchung, wo du genau merkst, okay, das sind fucking Aliens, die haben euch entführt und haben Experimente mit euch gemacht. Und das ist dann auch die Story am Ende. Aber das ist so dieser Moment, wie sich das graduell immer mehr aufbaut, das ist vergleichbar mit dem Totenschiff. Insofern ist vielleicht da tatsächlich eine Verbindung da zu Star Trek, aber wer die Folge nicht kennt, sollte die sich auch mal angucken.
Das klingt für mich schon fast zu krass.
Also ja,
kriegen die Scheiben zurück, ist die erste Frage.
Nee. Okay. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, sie kontaktieren am Ende auch diese Aliens und haben mit denen irgendwie ein Palaver. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Jedenfalls ist das echt spannend, weil da gibt's nämlich auch so einen Sound. Da haben sie so ein klackendes Geräusch, was sie alle beschreiben. Und das sind dann so chirurgische Scheren. Aber das Geräusch ist auch so. Sie beschreiben das und dann wird es im Holoraum erzeugt. Und dann, wie gesagt, so eine Ebene nach der anderen kommt dann so herrlich drauf. Und am Ende hast du das ganze Bild und kriegst so richtig, krieg jetzt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie einen das damals auch fertig gemacht hat, weil man ja wirklich nicht weiß, was es ist. Ne?
Ja,
und dann, wie ein Horrorfilm. Also sehr, sehr gute Folge, erinnert mich auch sehr ans Totenschiff, weil es eben, wie du meinst, so Stockwerk für Stockwerk graduell aufgebaut wird, die Bedrohung, die ja dann eigentlich keine ist.
Und das liebe ich wieder so doll. Ich auch. Aber das liebe ich wieder so doll, dass man mit Geräuschen, mit irgendwelchen Assoziationen Dinge erzeugen kann, die du anders nicht hinkriegst. Weil am meisten spielt sich das halt bei uns im Kopf ab. Und das finde ich halt wirklich, darum liebe ich das so.
Ja, absolut. Vor allem, wenn du mit so clever auch arbeitest, dass es entweder ein Geräusch ist, was es nicht gibt und du es überhaupt nicht zuordnen kannst. Oder vielleicht, wie so, ich stelle mir das gerade auch, dieses Klicken von Scheren, dass du vielleicht denkst, es ist was Klares und dann ist es was ganz anderes oder so. Aber dieser Sinn dahinter, und du weißt, es ist unangenehm, es ist nicht positiv besetzt. Und irgendwann wird sich offenbaren, was es erzeugt oder was es zu bedeuten hat.
Es ist nur eine Lüftung, die klappert. Ja. Vielleicht ja, aber man ist selbst im vielleicht Kopf ist auch der Kiefer, ganz der woanders. Ja. Wirklich, absolut. Die neuen Folgen, ist das was für euch? Würdet ihr da jetzt nochmal rein? Ist das so eine Art, ist das abgeschlossen, Jan Tenner, mit diesen eher trashigen Mittelfolgen und eurer Jugend und Kindheit? Oder hättet ihr noch mal Bock, euch da noch mal reinzubegeben?
Ich allein, um meine gewertschätzten Kollegen sprechen zu hören und kritisch einzuordnen, selbstverständlich, würde ich mir dem, ich habe einfach nicht die Gelegenheit gehabt bisher, aber ich würde dem eine Chance geben. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, weil natürlich, es ist was Neues und du wirst nicht eins zu eins dieses Gefühl rezipieren können wieder. Und das wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Und da liegt eine Gefahr drin, ne? So eine Modernisierung, die wahrscheinlich sich nicht an Kinder richtet, sondern eher an Junggebliebene, die wie sagen, ich will irgendwie die Nostalgie, aber hab mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Da so diesen Sweet Spot zu finden zwischen, es ist alt und charmant, aber es muss auch vielleicht ein Tacken mehr sein als manches Absurde damals. Das wäre so meine Befürchtung, aber ich hätte Bock drauf, mal reinzuhören jetzt.
Wir haben ja schon ein paar Folgen gehört, muss ich dazu sagen. Also für erwachsene Männer hören die Antenne, da haben wir auch die neue Staffel reingehört. Ich bin nicht, also es ist halt schwierig, sowas heutzutage nochmal zu machen. Es gibt jetzt dann halt die Kinder von Jan Tenner und das ist dann im Grunde wirkt's wirklich wie eine junge Version nochmal von Laura und Jan, also nur in anderer Konstellation, weil ich glaube, jetzt sind sie Geschwister sozusagen und dann hast du natürlich die ja, aber du hast halt die Eltern. Nein, nicht mal, das, was? Nein, also ich meine, es sind halt, es ist halt nicht mehr dieses vermeintliche Liebespaar, weil die sind ja miteinander verheiratet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also Jan Tenner und Laura. Ich fand's immer komisch, weil irgendwie hat mir der junge Jan Tenner, wie auch immer er jetzt heißt, nicht so, der hat irgendwie, das ist dann halt die Stimme auch, das ist super schwer da reinzukommen, wenn du gleichzeitig die Stimme halt im Kopf hast und es findet zu wenig mit dem alten Jan Tenner statt und zu viel mit seinem Sohn, aber das ist halt auch Lauf der Dinge, deswegen, ich kann mich darüber nicht beschweren, aber es hat mir das Konsumieren von den ganzen Sachen ein bisschen schwieriger gemacht und ich könnte mir auch, ich will ja niemanden verletzen, so, ich weiß ja nicht, wie die entstehen, es ist halt echt auch nicht mehr gut geschrieben. Also es ist, das, was damals charmant und trashig war, ist heute halt einfach nur noch schlecht und da finde ich, muss man dann vielleicht auch einfach jemand anderen ranlassen, der das vielleicht einfach mal in eine andere Richtung bringt. Mhm. Weil die Marke an sich ist cool und ich will da auch nicht, weiß ja nicht, wie die entstanden sind, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass das genauso, ja, schreibe ich jetzt mal schnell am Nachmittag so eine Folge. Ah, ich kann es immer noch. So, es wirkt so ein bisschen, als hätten die nicht viel dazugelernt, außer dass sie halt jetzt junge Leute noch reingeholt haben, die irgendwie, und die Frauen haben mehr zu tun und sind nicht mehr nur Beiwerk. Ich fand aber, Laura war jetzt auch, von ein paar Sachen abgesehen, auch schon eigentlich eine starke Persönlichkeit. Die hat schon auch, die war schon ein gutes Rollenbild, finde ich, für eine Frau, aber natürlich trotzdem im Sinne der 80er, ne? Aber ja, ich habe mich nicht so 100% damit angefreundet. Man kann mal reinhören, aber da höre ich offen gesagt echt lieber die Alten. Was nicht heißt, dass ich aber der Reihe nicht immer wieder eine Chance geben würde. Also wenn das jetzt nochmal neu aufkommen oder so, würde ich es trotzdem nochmal hören. Also die sollten einfach das als eine Marke sehen, die wirklich zeitlos sein kann, wenn man sie aber auch entsprechend behandelt. Also einfach nur rauspupern, damit man nochmal ein bisschen Geld macht, wo ich im Moment das Gefühl habe, dass das passiert, das ist eigentlich der Serie, also die hat mehr verdient.
Ich kann das sehr gut verstehen und nachvollziehen. Also ich glaube auch, wir haben alle das Recht zu sagen, nee, ich möchte mit diesen alten Folgen und in meiner Erinnerung bleiben und halte nicht so viel von den neuen. Das ist ja genau das, was jeder machen kann. Und dann finde ich es auch vollkommen okay zu sagen, nee, für mich ist Jan Tenner das, was ich damals gehört habe und was diese Folgen aus dieser Zeit sind. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich höre jetzt erstmal auf jeden Fall die Alten erstmal durch. Ich fühle mich da rein. Sage ich euch, wie es ist.
Sehr gut. Ja. Okay. Ich bin gespannt, wie lange du dranbleibst.
Ja, das stimmt.
Dann machen wir nochmal so ein Recap.
Ich höre jetzt aber wirklich erstmal nur die Alten.
Ja.
Nicht so weit.
Was ich wollte auch noch zu tun.
Ne? Gehen die irgendwann nochmal zurück wieder auf die Erde? Ja, ne? Das ist ja jetzt die Mission. Die sind ja, wollen ja Strom wieder, dass die Erde wieder Strom hat.
Wir wollen ja nicht
hat.
Spoilern. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Zyklen. Ja, und stimmt. Der, in dem du jetzt gerade dich dann befindest, der ist dann auch irgendwann vorbei.
Absolut.
Und da streiten die Gelehrten, glaube ich, welcher Zyklus der beste ist.
Ich sage euch dann nochmal mein Feedback.
Ja.
Apropos vorbei, wow. Leute, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du da warst, Simon, dass du uns die Antenne mitgebracht hast. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.